herzlich willkommen im Wildcast, deinem Coaching-Podcast. Ich bin Susanne Lapp, Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Und hier bekommst du keine Theorie, sondern echte Coaching-Praxis. Ich nehme dich mit in meine Sitzungen zu den Momenten, in denen sich wirklich etwas verändert. Wenn dir das gefällt, lass mir 5 Sterne da und abonniere den Kanal. Und jetzt gleich rein in die heutige Folge. Vor gut einem Jahr habe ich den Wildcast gelauncht mit 3 sehr persönlichen Folgen. Wenn du dem Wildcast schon länger folgst, wirst du dich erinnern. Und jetzt dachte ich, aufgrund dieses einjährigen Jubiläums wird diese Folge anders. Wieder sehr, sehr persönlich. Ich lese dir zuerst eine Kurzgeschichte vor, die ich über Ostern nach einem Besuch in Dresden und Görlitz geschrieben habe. Einem irgendwie ganz plötzlichen Impuls folgend. Ich stand vor so einem Aufsteller, wo eingeladen wurde zu einem Schreibwettbewerb. Und irgendwie dachte ich, Mensch, ich hätte Lust zu schreiben. Einfach so. Und ja, dem Impuls bin ich gefolgt. Und oft ist es ja so, dass man, oder bei mir ist es oft so, dass ich viele Sachen erst dann verstehe, wenn ich sie einmal aufgeschrieben habe. Deswegen reflektiere ich dann darüber, was diese Kurzgeschichte mit mir, mit meiner Lebensgeschichte und der Geschichte meiner Familie zu tun hat, was meine Mutter eben im Alter von 4 Jahren verloren hat, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ohne es zu wollen, und was das mit dem zu tun hat, was ich vor einem Jahr hier erzählt habe. Also heute wird es gar keine Methode geben und kein Format, nur ein sehr, sehr persönliches Gespräch, quasi ein Gespräch mit mir selbst. Und vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle wieder und nimmst so etwas für dich mit. Hier kommt die Kurzgeschichte. Sie erzählt von dem 81-jährigen Karl, der auf Städtereise ist. Der Titel der Geschichte lautet »Der Turm, der blieb« und die Statik, die nicht mehr stimmt. Karl war 81, offiziell auf Städtereise. Inoffiziell war er hier, weil ihm sein Sohn vor 3 Monaten bei einem Abendessen in Frankfurt gesagt hatte, »Ich erreiche dich nicht, Vater, und ich habe aufgehört, es zu versuchen.« Karl hatte wortlos genickt. Das konnte er gut. Am nächsten Morgen hatte er ein Hotel in Görlitz gebucht. Der Reichenbacher Turm stand da wie immer. Ein Körper aus Stein, gebaut für etwas, das längst vorbei war. Ein Wehrturm. Karl wusste das noch, hatte es irgendwann gelernt. Vielleicht von seinem Vater, der nie erklärte. Später dann hatte man den Turm weiter genutzt. Nicht mehr zum Schützen, nur noch zum Schauen. Karl legte die Hand an das Mauerwerk. »Du bist geblieben«, sagte er, »ich nicht.« Sein Vater hatte diesen Satz gesagt, hier in Görlitz, nach allem. Der Name Breslau fiel dabei nie. Er lag zwischen den Sätzen. Karl war noch kein Jahr alt gewesen, als sie gegangen waren. Nicht gegangen, vertrieben. Mit einem Koffer, der zu klein war für das, was darin hätte Platz finden müssen. Ein Zuhause, eine Sprache, ein Selbstverständnis. Später, hier vor Dingen, die noch standen, hatte sein Vater diesen Satz oft gesagt. »Du bist geblieben, ich nicht.« Nie vorwurfsvoll, nie wehmütig. Wollen Sie hoch oder nur philosophieren? Karl drehte sich um. Ein Mann, ein Hund. Die Treppe war eng und steil. Sein Stock tastete nach Halt. Irgendwo zwischen der 1. und der 20. Stufe meldete sich sein Knie. Karl ging weiter. Schmerz ignorieren, Verlust relativieren, Nähe vermeiden. Ein ganzes Leben in 3 Kompetenzen. »Wo kommen Sie her?«, fragte der Mann, oben angekommen. »Von hier«, sagte Karl, »war ich mal.« »Und dann?« Karl zuckte mit den Schultern. Nach der Wende alles weg, Betrieb dicht, Haus verkauft. Frau wollte in den Westen, ich bin mit. Und jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Der Mann nickte. Der Kreis schließt sich. Karl schüttelte den Kopf. Nein, die Statik stimmt nicht mehr. Hier oben war Wind. Die Stadt lag ausgebreitet unter ihm, ruhig, fast so, als hätte es all die Brüche nie gegeben. Sein Vater hatte nie wieder Wurzeln geschlagen und Karl hatte nie gelernt, welche zu bilden. Er hatte geheiratet, ein Haus gebaut, einen Sohn bekommen, alles richtig gemacht und nichts gehalten. Schon komisch, sagte der Mann neben ihm. Was? Dass man denkt, man könne sich schützen. Er klopfte gegen das Mauerwerk. Die haben das hier gebaut, um zu bewahren, was ihnen wichtig war. Geholfen hat es nicht. Der Wind griff nach seiner Jacke, zog, zerrte, als wolle er testen, wie fest alles noch saß. Karl schloss die Augen. Er sah seinen Vater nicht als Gesicht, als Struktur. Fest, unnahbar, erschütterlich. Ein Turm. Und plötzlich verstand er etwas, das sich ihm lange entzogen hatte. Man kann sich schützen und doch alles verlieren. Karl setzte sich. Der Stein unter ihm war hart. Keine Illusion von Wärme. Mein Sohn sagt, er erreicht mich nicht. Der Mann nickte. Und? Karl sah auf seine Hände, alt, zerfurcht. Er hat recht. Karls Blick verlor sich in der Ferne. Mein Vater hat immer gesagt, verlass dich auf nichts. Der Mann nickte, meiner auch. Aber wissen Sie, was uns unterscheidet? Nein. Ich habe vor langer Zeit beschlossen, nicht mehr auf ihn zu hören. Karl sah ihn an. Hat es funktioniert? Der Mann zuckte mit den Schultern. Sagen wir so, ich habe seitdem mehr verloren. Aber ich habe auch mehr gehabt. Karl schloss die Augen. Er dachte nicht mehr daran, wie es hätte sein sollen. Nicht daran, was gefehlt hatte. Nicht daran, wer schuld war. Sondern spürte, was jetzt da war. Wind, Höhe, ein Turm, der geblieben war. Und ein Leben, das vielleicht noch nicht vorbei war. Am nächsten Morgen ging Karl wieder los. Zu einem anderen Turm und noch einem, Tag für Tag. Nacheinander zu jedem Turm der Stadt. Nicht, weil er glaubte, dort oben etwas zu finden, sondern weil er begann zu verstehen, dass Aufstieg nichts mit Höhe zu tun hat und Schutz nichts mit Mauern. Irgendwann blieb er stehen, stützte sich auf den Stock. Die Türme standen im Licht. Nicht wachsam, nicht drohend, einfach da. Karl atmete ein. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hatte er nicht das Bedürfnis, sich innerlich zu wappnen. Nicht gegen Erinnerungen, nicht gegen Menschen, nicht einmal gegen sich selbst. Er hob den Blick. Vielleicht, dachte er, ist das genug. Nicht wehren, nur wahrnehmen. Er zog das Telefon aus der Tasche und rief seinen Sohn an. Nachdem ich diese Geschichte aufgeschrieben habe, habe ich mich selbst gefragt, was habe ich in Görlitz verstanden, was ich vorher noch nicht in Worte fassen konnte. Davon möchte ich dir jetzt erzählen. Vielleicht kennst du was Ähnliches. Mich hat als erstes überwältigt, wie sehr ich mich dort im Osten, beinahe schon in Schlesien, zu Hause gefühlt habe. Nicht in Görlitz als konkretem Ort, sondern dieses körperliche Gefühl von zu Hause, an einem Ort, an dem ich ja eben noch nie gelebt habe. Dieses Gefühl hatte ich zum ersten Mal bei einer Fahrt mit meiner Mutter und ihren Schwestern nach Elbing, also an den Ort, aus dem sie 1945 vertrieben wurden. Und dann jetzt wieder in Görlitz. ganz tief, ganz körperlich und ganz unmittelbar. Dieses Gefühl hat, habe ich danach recherchiert, einen Namen. Manche nennen es Sehnsucht nach einem Ort, der nicht der eigene ist, aber der eigene sein sollte. Die Waliser nennen das Hierate. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Eine unstillbare Sehnsucht nach einer Heimat, die vielleicht nie existiert hat oder die nicht mehr existiert. Das kommt dem eigentlich näher. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, es ist etwas anderes. Es ist nicht nur Sehnsucht nach etwas, das man vielleicht verloren hat, sondern es hat sich für mich angefühlt wie Ankommen, wie Ankunft. Also du kommst an einen Ort, den du nicht kennst und etwas in dir sagt, endlich. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und hat mich sehr berührt. Und dann sind meine Gedanken weitergewandert zu meiner Mutter, zu ihrem Schicksal. Sie musste als Vierjährige aus Elbing fliehen, eben mit einem Koffer, der zu klein war. Elbing heißt heute nicht mehr Elbing. Die alten Straßen existieren nicht mehr, die Häuser stehen nicht mehr. Als wir nach dem Tod meiner Großmutter gemeinsam dort waren, hat sie es oft gesagt, es ist wunderschön wieder aufgebaut, aber es ist nicht Elbing. Ich kann mich kaum an Bilder erinnern von diesem Besuch, nur an ein Gefühl. Ein Teil von mir war schon hier. Ein Teil von mir ist hier zu Hause. Mein Kopf hat das nicht gespeichert, aber mein Körper hat es behalten. Und als ich das verstanden habe, habe ich auch verstanden, meine Mutter hat mir kaum jemals von Elbing erzählt. Sie hat es mir weitergegeben, ohne Worte, durch den Körper, durch die Sehnsucht, durch den Schrecken, von dem sie mir, als ich klein war, mehr als einmal erzählt hat. Wie sie als kleines Mädchen zwischen lauter Erwachsenen auf dem Balkon ihres Hauses stand und den Horizont brennen sah. Die Erwachsenen sagten, Danzig brennt. Das hat mich als Kind immer sehr, sehr tief berührt. Aus einem Grund, den ich nie fassen konnte. Heute weiß ich, ich habe dieses Bild nie gesehen, aber ich kenne es. Es sitzt tief in mir. Und das ist vielleicht das Ehrlichste, was man über transgenerationales Erbe sagen kann. Es lebt nicht im Gedächtnis, es lebt im Körper. Zum Beispiel in einer Sehnsucht, in dem Gefühl anzukommen an einem Ort, an dem man noch nie war. Ich spüre, ein Teil von mir gehört hierhin, in den Osten, Schlesien, Ostpreußen, wo ein Teil meiner Familie eben herkommt. Ein anderer Teil von mir hat hier noch genau dieses Gefühl, wenn ich mein Elternhaus in Bad Hersfeld betrete. Und in dem Moment, als ich mir das klar mache, dass beides da ist, in dem Moment wird mir klar, wir sind nicht eine einzige Heimat, wir sind mehrere. Heimat ist kein Ort, Heimat ist Plural. Meine Mutter hat Elbing verloren und Hersfeld so vollständig angenommen, dass kein Raum mehr blieb für das, was vorher war. Der Schmerz des Verlustes wurde überschrieben durch Gründlichkeit, durch Anpassung, durch mehr Hersfelder werden wollen als all die anderen. Und ich trage heute beides. Hersfeld, mein Elternhaus, der Geruch, die Vertrautheit und den Osten, Ostpreußen, Schlesien, der Teil, der nie ausgesprochen wurde, aber immer da war. Als Sehnsucht, als Karl-May-Lektüre, als Feuerschimmer am Horizont. Ich habe geerbt, was sie nicht mehr haben dürfte. Jetzt, an diesem wolkenverhangenen Ostern, hole ich es zurück. Und ich habe das Gefühl, ich mache das nicht für mich alleine. Ich mache das auch für sie. Meine Gedanken bleiben noch einen Moment bei meiner Mutter hängen. Wie gesagt, sie hat Hersfeld, die neue Heimat, so vollständig angenommen, dass kein Raum mehr blieb für das, was vorher war. Und sie hat mir Elbing gegeben. Ohne Worte, durch den Körper, durch den Feuerschimmer, die Sehnsucht. Zwei Empfindungen, die gleichzeitig in ihr waren. Nach außen Hersfeld, vollständig angepasst, gründlich. Nach innen Elbing, unvergessen, unlösbar, unheilbar. Und ich stelle mir jetzt die Frage, kenne ich das? Zwei Empfindungen gleichzeitig, nach außen das eine sein wollen, nach innen das andere. Und die Einsicht schlägt ein wie ein Blitz. Ja, ich kenne das. Ich kenne es als Aufrechterhalten einer Fassade. Dieses einen Anschein vermitteln wollen oder müssen und eigentlich etwas ganz anderes fühlen. Ich weiß, meine Mutter liebt mich von ganzem Herzen. Aber wir konnten lange nicht über diese Themen reden. Es musste immer alles heil und fröhlich klingen. Der Schmerz war einfach zu groß. Nach der Vertreibung hat sie mit 6 Jahren ihren Vater verloren an Tuberkulose, weil Penicillin und Fett fehlten. Meine Oma war hochschwanger und wurde schwer depressiv. Und sie, das kleine Mädchen, das 2 Jahre vorher Danzig brennen sah, wurde zur Managerin der Familie, die jeden Morgen das Eis aus den zugefrorenen Waschschüsseln klopfte und frisches Wasser holte, die den kalten Ofen wieder zum Brennen brachte, die die kleinen Geschwister versorgte, bevor sie sich selbst fertig machte für die Schule. Eine 6-Jährige. Vor diesem Kind habe ich eine tiefe Hochachtung. Und das hat meine Mutter mir mitgegeben, ohne es zu wollen. Dass nach außen immer alles fröhlich aussehen musste. Die Fassade, das Funktionieren, die Managerin. Ich habe ihr und der Welt immer ein fröhliches Gesicht gezeigt. Der Moment, an dem mir das brutal klar wurde, habe ich nie vergessen. Es war die Einschulung meines Patenkindes. Mein Mitpate drehte sich zu mir um und sagte: Was grinst du seit 20 Minuten so doof? Und ich merkte, ein Lächeln war ohne jeden Anlass in meinem Gesicht festgetackert. Automatisch, unbewusst, so tief eingeübt, eingegraben, dass ich es nicht mehr spürte. Meine Mutter konnte nie lernen, wie man über Schmerz spricht. Und diese Sprachlosigkeit, die hatte sie mir mitgegeben. Ich habe dann in den vergangenen Jahren das getan, was sie nicht konnte, weil jetzt Raum da war und Zeit. Ich habe mir die Sprache, meine Sprache, zurückerobert. Für mich, für sie, für Karl und mit Wildwechsel dann für alle, die auf Balkonen stehen und Horizonte brennen sehen und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Was ich meiner Mutter sagen würde, wenn die Sprache kein Problem wäre, dass alles gut ist, wie es ist. Dass sie alles richtig gemacht hat. Dass der Schrecken längst vorbei ist. Danzig und Elbing sind neu aufgebaut. Ja. Und meine Mutter weiß, wie sehr ich sie liebe. Und dass alles gut ist, wie es ist. Das 6-jährige Mädchen im Morgenfrost darf jetzt ausruhen. Vor einem Jahr habe ich 3 Wildcast-Folgen aufgenommen über den Freitod meines Partners Klaus. Und jetzt, ein Jahr später, schreibe ich eine Geschichte über einen Mann, der sich ein Leben lang geschützt hat, Mauern gebaut, Türme und dabei seinen Sohn verlor. Und ich überlege, was weiß ich heute, ein Jahr später, was ich damals noch nicht wusste. Ich hatte mir damals vor der Veröffentlichung der Folgen sehr viele Gedanken gemacht, wie das mein Ansehen verändert, ob ich das ertragen kann, ob ich das teilen will. Und als ich die Episoden dann eingesprochen und veröffentlicht hatte, habe ich gemerkt, wie sehr es mich befreit hat, wie viel Kraft dieses Geheimnis seines Freitods vorher gebunden hatte und wie viel innere Stärke und Freiheit es mir gegeben hat, zu denken: Freunde, so war's. Und wenn jemand deshalb nicht mit mir arbeiten möchte, bitte. Aber das bin ich, das ist mein Leben, dazu stehe ich. Und mir wird klar, diese Haltung, dieses, das ist mein Leben, dazu stehe ich, das ist das Gegenteil des einst festgetackerten Lächelns. Das ist die Sprache, die ich mir zurückerobert habe, in ihrer reinsten Form. Und ich bin ein wenig stolz darauf, diesen Weg gegangen zu sein. Klaus war mein Coach, bevor er mein Partner wurde. Er hat mir geholfen, meine Sprache wiederzufinden. Und ich trage sie jetzt weiter. Für ihn, für meine Mutter, für das 6-jährige Mädchen im Morgenfrost, für Karl auf dem Turm und für all die anderen. Und ich denke mir, vielleicht ist das, die eigentliche Linie dieser Podcast-Folge. Nicht transgenerationales Trauma als Konzept, sondern eine Kette von Menschen, die einander etwas gegeben haben, was sie selbst nicht behalten durften oder konnten. Meine Mutter gab mir Elbing. Klaus gab mir die Sprache. Ich gab Karl seine Geschichte. Und vielleicht gibt Karl dir, meiner Hörerin, meinem Hörer, die Erlaubnis anzurufen. Nach Görlitz sind wir zurück nach Dresden gefahren, wo wir übernachteten. In dieser Nacht war ich tief traurig. Ich spürte, dass vieles an dieser Reise ein letztes Mal sein wird. Dass ich mich auch hier nicht gegen die Zeit und die Götter stemmen kann. Und weil ich meine Eltern liebe, stimme ich still ein in den Lauf der Dinge, um weiter mit ihnen gehen zu können, um sie weiter das letzte Stück des Weges begleiten zu können. Und ich entscheide, und es zerreißt mir fast das Herz, dass es sich nur um Mitgehen handelt, nicht um Mittragen. Ich darf das Leid und den Schmerz meiner Mutter jetzt loslassen. Ich lasse beides bei ihr. Es gehört ihr. Sie würde nie wollen, dass ich es trage. Schon gar nicht, dass ich es weitertrage. Das ist keine Distanz, das ist Liebe. Und nachdem ich in diesen Stunden still zugestimmt habe, in den Lauf der Dinge, in das, was kommt, in den Abschied, der sich ankündigt, das klingt so harmlos, aber es hat wehgetan wie die Hölle, weil ich entschieden habe, mitzugehen, statt mitzutragen, dass etwas passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Mein Herz hat sich befreit. Erst hat es gerast, es war ein wahnsinniger Druck in meiner Brust, eigentlich schon die Wochen vorher immer wieder. Und dann hat es sich angefühlt, als ob Ketten sprengen würden. Dann hat es sich angefühlt, als ob mein Herz weiter wird, als ob mehr Platz entsteht. Und dann ist alles ruhig geworden. Und ich dachte, das ist kein Bild, das ist keine Metapher. Das ist, was Transformation mit dem Körper macht. Nicht ein Gedanke, der sich verändert, nicht eine Einsicht, die kommt, sondern Ketten, die sprengen. Ein Herz, das weiter wird. Und dann Stille. Und das ist auch das, was ich meinen Teilnehmenden in den NLP- und Coaching-Ausbildungen zu erklären versuche. Was NLP wirklich ist, was systemisches Arbeiten wirklich ist. Nicht Technik, nicht Methode, sondern das. Und irgendwann war es dann 3:30 und ich bin eingeschlafen. Um 8:45 war ich mit meinen Eltern zum Frühstück verabredet. Das Leben geht weiter. Leiser, weiter, angekommen. Karl ruft seinen Sohn an, nicht weil er alles verstanden hat, nicht weil er alles reparieren kann, sondern weil ein kleiner Schritt genug ist. Meine Mutter hat mir Elbing nicht erzählt, sie hat es mir gegeben. Klaus hat mir die Sprache gegeben, ich trage sie weiter. Und diese Nacht in Dresden, die gehört jetzt auch dazu. Zu dem, was ich trage, zu dem, was ich loslasse, was ich weitergebe, was ich in Worte fasse. Und für alle, die ihr eigenes festgetackertes Lächeln kennen, die ihren eigenen Balkon haben, ihre eigene Stadt, die nicht mehr existiert, ihren eigenen Zug, der auf eine Mauer zurast, ihr seid nicht das Problem, ihr seid die Lösung. Diese Folge ist entstanden, weil ich in Görlitz stand und etwas verstanden habe, das ich vorher nur erahnte. Und genau das ist es, was wir bei Wildwechsel tun. Nicht nur erklären, nicht nur verstehen, sondern ankommen lassen. Und wenn du merkst, dass da auch etwas in dir ist, das noch nicht angekommen ist, dann weißt du, wo du mich findest. Herzlichst, deine Susanne. Noch ein Hinweis, weil diese Folge anders ist als viele andere Folgen, habe ich bei Spotify eine Umfrage erstellt, denn es interessiert mich, ob du dir mehr von dieser Art von Folgen wünschst. Also ich freue mich sehr, wenn du dich an der Umfrage beteiligst. Ich lese und sehe alle Antworten. Vielen Dank, wenn du dir diese 3 Minuten nimmst. Und jetzt bis zum nächsten Mal.